Eines Tages kam der Onkel, knapp vor der Zeit des Essens, das Karl wie gewöhnlich allein einzunehmen gedachte, und forderte ihn auf, sich gleich schwarz anzuziehen und mit ihm zum Essen zu kommen, an welchem zwei Geschäftsfreunde teilnehmen würden. Während Karl sich im Nebenzimmer umkleidete, setzte sich der Onkel zum Schreibtisch und sah die gerade beendete Englischaufgabe durch, schlug mit der Hand auf den Tisch und rief laut: »Wirklich ausgezeichnet!« Zweifellos gelang das Anziehen besser, als Karl dieses Lob hörte. Aber er war auch wirklich seines Englischen schon ziemlich sicher. Im Speisezimmer des Onkels, das er vom ersten Abend seiner Ankunft noch in Erinnerung hatte, erhoben sich zwei große, dicke Herren zur Begrüßung. Ein gewisser Green, der eine, ein gewisser Polunder, der zweite, wie sich während des Tischgespräches herausstellte. Der Onkel pflegte nämlich kaum ein flüchtiges Wort über irgendwelche Bekannten auszusprechen und überließ es immer Karl, durch eigene Beobachtung das Notwendige oder Interessante herauszufinden. Nachdem während des eigentlichen Essens nur intime geschäftliche Angelegenheiten besprochen worden waren, was für Karl eine gute Lektion hinsichtlich kaufmännischer Ausdrücke bedeutete, und man Karl still mit seinem Essen sich hatte beschäftigen lassen, als sei er ein Kind, das sich vor allem ordentlich satt essen müsse, beugte sich Herr Green zu Karl hin und fragte in dem unverkennbaren Bestreben, ein möglichst deutliches Englisch zu sprechen, im Allgemeinen nach Karls ersten amerikanischen Eindrücken. Karl antwortete unter einer Sterbensstille ringsherum mit einigen Seitenblicken auf den Onkel ziemlich ausführlich und suchte sich zum Dank durch eine etwas New Yorkisch gefärbte Redeweise angenehm zu machen. Bei einem Ausdruck lachten sogar alle drei Herren durcheinander und Karl fürchtete schon, einen groben Fehler gemacht zu haben. Jedoch nein, er hatte, wie ihm Herr Polunder erklärte, sogar etwas sehr Gelungenes gesagt. Dieser Herr Polunder schien überhaupt an Karl ein besonderes Gefallen zu finden. Und während der Onkel und Herr Green wieder zu den geschäftlichen Besprechungen zurückkehrten, ließ Herr Polunder Karl seinen Sessel nahe zu sich hinschieben, fragte ihn zuerst vielerlei über seinen Namen, seine Herkunft und seine Reise aus, bis er dann schließlich, um Karl wieder ausruhen zu lassen, lachend, hustend und eilig selbst von sich und seiner Tochter erzählte, mit der er auf einem kleinen Landgut in der Nähe von New York wohnte, wo er allerdings nur die Abende verbringen konnte, denn er war Bankier und sein Beruf hielt ihn in New York den ganzen Tag. Karl wurde auch gleich herzlichst eingeladen, auf dieses Landgut herauszukommen. Ein so frisch gebackener Amerikaner wie Karl habe ja auch sicher das Bedürfnis, sich von New York manchmal zu erholen. Karl bat den Onkel sofort um die Erlaubnis, diese Einladung annehmen zu dürfen, und der Onkel gab auch scheinbar freudig diese Erlaubnis, ohne aber ein bestimmtes Datum zu nennen oder auch nur in Erwägung ziehen zu lassen, wie es Karl und Herr Polunder erwartet hatten. Aber schon am nächsten Tag wurde Karl in ein Büro des Onkels beordert. Der Onkel hatte 10 verschiedene Büros allein in diesem Hause, wo er den Onkel und Herrn Polunder, beide ziemlich einsilbig in den Fauteuils liegend, antraf. »Herr Polunder«, sagte der Onkel, er war in der Abenddämmerung des Zimmers kaum zu erkennen, »Herr Polunder ist gekommen, um dich auf sein Landgut mitzunehmen, wie wir es gestern besprochen haben.« »Ich wusste nicht, dass es schon heute sein sollte«, antwortete Karl. »Sonst wäre ich schon vorbereitet.« »Wenn du nicht vorbereitet bist, dann verschieben wir vielleicht den Besuch besser auf nächstens«, meinte der Onkel. »Was für Vorbereitungen«, rief Herr Polunder. »Ein junger Mann ist immer vorbereitet.« »Es ist nicht seinetwegen«, sagte der Onkel zu seinem Gast gewendet, »aber er müsste immerhin noch in sein Zimmer hinaufgehen und sie wären aufgehalten.« »Es ist auch dazu reichlich Zeit«, sagte Herr Polunder. »Ich habe auch eine Verzögerung vorbedacht und früher Geschäftsschluss gemacht.« »Du siehst«, sagte der Onkel, »was für Unannehmlichkeiten dein Besuch schon jetzt veranlasst.« »Es tut mir leid«, sagte Karl, »aber ich werde gleich wieder da sein.« Und wollte schon wegspringen. »Übereilen Sie sich nicht«, sagte Herr Polunder. »Sie machen mir nicht die geringsten Unannehmlichkeiten. Dagegen macht mir Ihr Besuch eine reine Freude.« »Du versäumst morgen deine Reitstunde. Hast du sie schon abgesagt?« »Nein«, sagte Karl. Dieser Besuch, auf den er sich gefreut hatte, fing an, eine Last zu werden. Ich wusste ja nicht, und trotzdem willst du wegfahren?« fragte der Onkel weiter. Herr Polunder, dieser freundliche Mensch, kam zu Hilfe. »Wir werden auf der Fahrt bei der Reitschule halten und die Sache in Ordnung bringen.« »Das lässt sich hören«, sagte der Onkel. »Aber Mack wird dich doch erwarten.« »Erwarten wird er mich nicht«, sagte Karl. »Aber er wird allerdings hinkommen.« »Nun, also«, sagte der Onkel, als wäre Karls Antwort nicht die geringste Rechtfertigung gewesen. Wieder sagte Herr Polunder das Entscheidende. »Aber Clara«, sie war Herrn Polunders Tochter, »erwartet ihn auch, und schon heute Abend, und sie hat wohl den Vorzug vor Mack.« »Allerdings«, sagte der Onkel, »also lauf schon in dein Zimmer.« Und er schlug mehrmals wie ohne Willen gegen die Armlehne des Fauteuils. Karl war schon bei der Tür, als ihn der Onkel noch mit der Frage zurückhielt, »Zur Englischstunde bist du doch wohl morgen früh wieder hier.« »Aber«, rief Herr Polunder und drehte sich, soweit es seine Dicke erlaubte, in seinem Fauteuil vor Erstaunen, »ja, darf er denn nicht wenigstens den morgigen Tag draußen bleiben?« »Ich brächte ihn dann übermorgen früh wieder zurück.« »Das geht auf keinen Fall«, erwiderte der Onkel. »Ich kann sein Studium nicht so in Unordnung kommen lassen. Später, bis er in einem an und für sich geregelten Berufsleben sein wird, werde ich ihm sehr gern auch für längere Zeit erlauben, einer so freundlichen und ehrenden Einladung zu folgen.« »Was das für Widersprüche sind«, dachte Karl. Herr Polunder war traurig geworden. »Für einen Abend und eine Nacht steht es aber wirklich fast nicht dafür.« »Das war auch meine Meinung«, sagte der Onkel. »Man muss nehmen, was man bekommt«, sagte Herr Polunder und lachte schon wieder. »Also, ich warte«, rief er Karl zu, welcher, da der Onkel nichts mehr sagte, davon eilte. Als er bald reisefertig zurückkehrte, traf er im Büro nur noch Herrn Polunder. Der Onkel war fortgegangen. Herr Polunder schüttelte Karl ganz glücklich beide Hände, als wolle er sich so stark als möglich dessen vergewissern, dass Karl nun doch mitfahre. Karl war noch ganz erhitzt von der Eile und schüttelte auch seinerseits Herrn Polunders Hände. Er freute sich, den Ausflug machen zu können. »Hat sich der Onkel nicht darüber geärgert, dass ich fahre?« »Aber nein, das hat er ja alles nicht so ernst gemeint. Ihre Erziehung liegt ihm eben am Herzen.« »Hat er es Ihnen selbst gesagt, dass er das Frühere nicht so ernst gemeint hat?« »Oh ja«, sagte Herr Polunder gedehnt und bewies damit, dass er nicht lügen konnte. »Es ist merkwürdig, wie ungern er mir die Erlaubnis gegeben hat, Sie zu besuchen, trotzdem Sie doch sein Freund sind.« Auch Herr Polunder konnte, trotzdem er dies nicht offen eingestand, keine Erklärung dafür finden, und beide dachten, als sie in Herrn Polunders Automobil durch den warmen Abend fuhren, noch lange darüber nach, trotzdem sie gleich von anderen Dingen sprachen. Sie saßen eng beieinander, und Herr Polunder hielt Karls Hand in der seinen, während er erzählte. Karl wollte vieles über das Fräulein Clara hören, als sei er ungeduldig über die lange Fahrt und könne mit Hilfe der Erzählungen früher ankommen als in Wirklichkeit. Trotzdem er am Abend noch niemals durch die New Yorker Straßen gefahren war und über Trottoir und Fahrbahn alle Augenblicke die Richtung wechselnd wie in einem Wirbelwind der Lärm jagte, nicht wie von Menschen verursacht, sondern wie ein fremdes Element, kümmerte sich Karl, während er Herrn Polunders Worte genau aufzunehmen suchte, um nichts anderes als um Herrn Polunders dunkle Weste, über die quer eine goldene Kette ruhig hing. Aus den Straßen, wo das Publikum in großer, unverhüllter Furcht vor Verspätung in fliegendem Schritt und in Fahrzeugen, die zu möglichster Eile gebracht waren, zu den Theatern drängte, kamen sie durch Übergangsbezirke in die Vorstädte, wo ihr Automobil durch Polizeileute zu Pferd immer wieder in Seitenstraßen gewiesen wurde, da die großen Straßen von den demonstrierenden Metallarbeitern, die im Streik standen, besetzt waren und nur der notwendigste Wagenverkehr an den Kreuzungsstellen gestattet werden konnte. Durchquerte dann das Automobil aus dunkleren, dumpf hallenden Gassen kommend eine dieser ganzen Plätzen gleichenden Straßen, dann erschienen nach beiden Seiten hin in Perspektiven, denen niemand bis zum Ende folgen konnte, die Trottoire angefüllt mit einer in winzigen Schritten sich bewegenden Masse, deren Gesang einheitlicher war als der einer einzigen Menschenstimme. In der freigehaltenen Fahrbahn aber sah man hier und da einen Polizisten auf unbeweglichem Pferd oder Träger von Fahnen oder beschriebenen, über die Straße gespannten Tüchern oder einen von Mitarbeitern und Ordonnanzen umgebenen Arbeiterführer oder einen Wagen der elektrischen Straßenbahn, der sich nicht rasch genug geflüchtet hatte und nun leer und dunkel dastand, während der Führer und der Schaffner auf der Plattform saßen. Kleine Trupps von Neugierigen standen weit entfernt von den wirklichen Demonstranten und verließen ihre Plätze nicht, trotzdem sie über die eigentlichen Ereignisse im Unklaren blieben. Karl aber lehnte froh in dem Arm, den Herr Polunder um ihn gelegt hatte, die Überzeugung, dass er bald in einem beleuchteten, von Mauern umgebenen, von Hunden bewachten Landhause ein willkommener Gast sein werde, tat ihm über alle Maßen wohl. Und wenn er auch wegen einer beginnenden Schläfrigkeit nicht mehr alles, was Herr Polunder sagte, fehlerlos oder wenigstens nicht ohne Unterbrechungen auffasste, so raffte er sich doch von Zeit zu Zeit auf und wischte sich die Augen, um wieder für eine Weile festzustellen, ob Herr Polunder seine Schläfrigkeit bemerke, denn das wollte er um jeden Preis vermieden wissen. »Wir sind angekommen«, sagte Herr Polunder gerade in einem von Karls verlorenen Momenten. Das Automobil stand vor einem Landhaus, das nach der Art von Landhäusern reicher Leute in der Umgebung New Yorks umfangreicher und höher war, als es sonst für ein Landhaus nötig ist, das bloß einer Familie dienen soll. Da nur der untere Teil des Hauses beleuchtet war, konnte man gar nicht bemessen, wie weit es in die Höhe reichte. Vorne rauschten Kastanienbäume, zwischen denen, das Gitter war schon geöffnet, ein kurzer Weg zur Freitreppe des Hauses führte. An seiner Müdigkeit beim Aussteigen glaubte Karl zu bemerken, dass die Fahrt doch ziemlich lang gedauert hatte. Im Dunkel der Kastanienallee hörte er eine Mädchenstimme neben sich sagen, »Da ist ja endlich der Herr Jakob!« »Ich heiße Rossmann«, sagte Karl und fasste die ihm hingereichte Hand eines Mädchens, das er jetzt in Umrissen erkannte. »Er ist ja nur Jakobs Neffe«, sagte Herr Polunder erklärend, »und heißt selbst Karl Rossmann.« »Das ändert nichts an unserer Freude, ihn hier zu haben«, sagte das Mädchen, dem an Namen nicht viel lag. Trotzdem fragte Karl noch, während er zwischen Herrn Polunder und dem Mädchen auf das Haus zuschritt, »Sie sind das Fräulein Clara?« »Ja«, sagte sie, und schon fiel ein wenig unterscheidendes Licht vom Hause her auf ihr Gesicht, das sie ihm zuneigte. »Ich wollte mich aber hier in der Finsternis nicht vorstellen.« »Ja, hat sie uns denn am Gitter erwartet?«, dachte Karl, der im Gehen allmählich aufwachte. »Wir haben übrigens noch einen Gast heute Abend«, sagte Clara.
»Nicht möglich«, rief Polunder ärgerlich.
»Herrn Green«, sagte Clara. »Wann ist er gekommen?«, fragte Karl, wie in einer Ahnung befangen. »Vor einem Augenblick. Habt ihr denn sein Automobil nicht vor dem euren gehört?« Karl sah zu Polunder auf, um zu erfahren, wie er die Sache beurteile, aber der hatte die Hände in den Hosentaschen und stampfte bloß etwas stärker im Gehen. »Es nützt nichts, nur knapp außerhalb New Yorks zu wohnen. Von Störungen bleibt man nicht verschont. Wir werden unseren Wohnsitz unbedingt noch weiter verlegen müssen. Und sollte ich die halbe Nacht durchfahren müssen, ehe ich nach Hause komme?« Sie blieben an der Freitreppe stehen. »Aber Herr Green war doch schon sehr lange nicht hier«, sagte Clara, die offenbar mit ihrem Vater gänzlich einverstanden war, ihn aber über sich heraus beruhigen wollte. »Warum kommt er dann gerade heute Abend?«, sagte Polunder, und die Rede rollte schon wütend über die wulstige Unterlippe, die als loses, schweres Fleisch leicht in große Bewegung kam. »Allerdings«, sagte Clara. »Vielleicht wird er bald wieder weggehen«, bemerkte Karl und staunte selbst über das Einverständnis, in welchem er sich mit diesen noch gestern ihm gänzlich fremden Leuten befand. »Oh nein«, sagte Clara, »er hat irgendein großes Geschäft für Papa, dessen Besprechung wahrscheinlich lange dauern wird, denn er hat mir schon im Spaß gedroht, dass ich, wenn ich eine höfliche Hauswirtin sein will, bis zum Morgen werde zuhören müssen.«
»Also auch das noch? Dann bleibt er über Nacht«, rief Polunder, als sei damit endlich das Schlimmste erreicht.
»Ich hätte wahrhaftig Lust«, sagte er und wurde freundlicher durch den neuen Gedanken,
Ich hätte wahrhaftig Lust, Sie, Herr Rossmann, wieder ins Automobil zu nehmen und zu Ihrem Onkel zurückzubringen. Der heutige Abend ist schon von vornherein gestört und wer weiß, wann Sie uns nächstens Ihr Herr Onkel wieder überlässt. Bringe ich Sie aber heute schon wieder zurück, so wird er Sie uns nächstens doch nicht verweigern können.« Und er fasste Karl schon bei der Hand, um seinen Plan auszuführen. Aber Karl rührte sich nicht und Clara bat ihn, hier zu lassen. Denn zumindest sie und Karl würden von Herrn Green nicht im Geringsten gestört werden können. Und schließlich merkte auch Polunder selbst, dass sein Entschluss nicht der festeste war. Überdies, und dies war vielleicht das Entscheidende, hörte man plötzlich Herrn Green vom obersten Treppenaufsatz in den Garten hinunterrufen: »Wo bleibt ihr denn?« »Kommt«, sagte Polunder und bog auf die Freitreppe ein. Hinter ihm gingen Karl und Clara, die einander jetzt im Licht studierten. »Die roten Lippen, die sie hat«, sagte sich Karl und dachte an die Lippen des Herrn Polunder und wie schön sie sich in der Tochter verwandelt hatten. »Nach dem Nachtmahl«, so sagte sie, »werden wir, wenn es Ihnen recht ist, gleich in meine Zimmer gehen, damit wir wenigstens diesen Herrn Green los sind, wenn schon Papa sich mit ihm beschäftigen muss. Und Sie werden dann so freundlich sein, mir Klavier vorzuspielen? Denn Papa hat schon erzählt, wie gut Sie das treffen. Ich aber bin leider ganz unfähig, Musik auszuüben und rühre mein Klavier nicht an, so sehr ich die Musik eigentlich liebe.« Mit dem Vorschlag Claras war Karl ganz einverstanden, wenn er auch gern Herrn Polunder mit in ihre Gesellschaft hätte ziehen wollen. Vor der riesigen Gestalt Greens, an Polunders Größe hatte sich Karl eben schon gewöhnt, die sich vor ihnen, wie sie die Stufen hinaufstiegen, langsam entwickelte, wich allerdings von Karl jede Hoffnung, diesem Manne, den Herrn Polunder, heute Abend irgendwie zu entlocken. Herr Green empfing sie sehr eilig, als sei vieles einzuholen, nahm Herrn Polunders Arm und schob Karl und Clara vor sich in das Speisezimmer, das besonders infolge der Blumen auf dem Tische, die sich aus Streifen frischen Laubes halb aufrichteten, sehr festlich aussah und doppelt die Anwesenheit des störenden Herrn Green bedauern ließ. Gerade freute sich noch Karl, der beim Tische wartete, bis die anderen sich setzten, dass die große Glastüre zum Garten hin offen bleiben würde, denn ein starker Duft wehte herein wie in eine Gartenlaube, da machte sich gerade Herr Green unter Schnaufen daran, diese Glastüre zuzumachen, bückte sich nach den untersten Riegeln, streckte sich nach den obersten und alles so jugendlich rasch, dass der herbeieilende Diener nichts mehr zu tun fand. Die ersten Worte des Herrn Green bei Tisch waren Ausdrücke des Staunens darüber, dass Karl die Erlaubnis des Onkels zu diesem Besuche bekommen hatte. Einen gefüllten Suppenlöffel nach dem anderen hob er zum Mund und erklärte rechts zu Clara, links zu Herrn Polunder, warum er so staune und wie der Onkel über Karl wache und wie die Liebe des Onkels zu Karl zu groß sei, als dass man sie noch die Liebe eines Onkels nennen könne. Nicht genug, dass er sich hier unnötig einmischt, mischt er sich noch gleichzeitig zwischen mich und den Onkel ein, dachte Karl, und konnte keinen Schluck der goldfarbigen Suppe hinunterbringen. Dann wollte er sich aber wieder nicht anmerken lassen, wie gestört er sich fühlte, und begann, die Suppe stumm in sich hineinzuschütten. Das Essen verging langsam, wie eine Plage. Nur Herr Green und höchstens noch Clara waren lebhaft und fanden mitunter Gelegenheit zu einem kurzen Lachen. Herr Polunder verfing sich nur einige Male in die Unterhaltung, wenn Herr Green von Geschäften zu sprechen anfing. Doch zog er sich auch von solchen Gesprächen bald zurück, und Herr Green musste ihn nach einiger Zeit wieder unvermutet damit überraschen. Er legte übrigens Gewicht darauf, und da war es, dass Karl, der aufhorchte, als drohe etwas, von Clara darauf aufmerksam gemacht werden musste, dass der Braten vor ihm stand und er bei einem Abendessen war, dass er von vornherein nicht die Absicht gehabt habe, diesen unerwarteten Besuch zu machen. Denn wenn auch das Geschäft, von dem noch gesprochen werden solle, von besonderer Dringlichkeit sei, so hätte wenigstens das Wichtigste heute in der Stadt verhandelt und das Nebensächlichere für morgen oder später aufgespart werden können. Und so sei er auch tatsächlich noch lange vor Geschäftsschluss bei Herrn Polunder gewesen, habe ihn aber nicht angetroffen, so dass er gezwungen gewesen sei, nach Hause zu telefonieren, dass er über Nacht ausbleibe und herauszufahren. »Dann muss ich um Entschuldigung bitten«, sagte Karl laut und ehe jemand Zeit zur Antwort hatte, »denn ich bin daran schuld, dass Herr Polunder sein Geschäft heute früher verließ, und es tut mir sehr leid.«
Herr Polunder bedeckte den größeren Teil seines Gesichtes mit der Serviette, während Clara Karl zwar anlächelte, doch war es kein teilnehmendes Lächeln, sondern eines, das ihn irgendwie beeinflussen sollte.
»Da braucht es keine Entschuldigung«, sagte Herr Green, der gerade eine Taube mit scharfen Schnitten zerlegte. »Ganz im Gegenteil, ich bin ja froh, den Abend in so angenehmer Gesellschaft zu verbringen, statt das Nachtmahl allein zu Hause einzunehmen, wo mich meine alte Wirtschafterin bedient, die so alt ist, dass ihr schon der Weg von der Tür zu meinem Tisch schwerfällt und ich mich für lange in meinem Sessel zurücklehnen kann, wenn ich sie auf diesem Gang beobachten will. Erst vor kurzem habe ich durchgesetzt, dass der Diener die Speisen bis zur Tür des Speisezimmers bringt. Der Weg aber von der Tür zu meinem Tisch gehört ihr, soweit ich sie verstehe.«
»Mein Gott«, rief Clara, »ist das eine Treue?«
»Ja, es gibt noch Treue auf der Welt«, sagte Herr Green und führte einen Bissen in den Mund, wo die Zunge, wie Karl zufällig bemerkte, mit einem Schwunge die Speise ergriff. Ihm wurde fast übel und er stand auf. Fast gleichzeitig griffen Herr Polunder und Clara nach seinen Händen.
»Sie müssen noch sitzen bleiben«,
sagte Clara. Und als er sich wieder gesetzt hatte, flüsterte sie ihm zu: »Wir werden bald zusammen verschwinden. Haben Sie Geduld.« Herr Green hatte sich inzwischen ruhig mit seinem Essen beschäftigt, als sei es Herrn Polunders und Claras natürliche Aufgabe, Karl zu beruhigen, wenn er ihm Übelkeiten verursachte. Das Essen zog sich besonders durch die Genauigkeit in die Länge, mit der Herr Green jeden Gang behandelte. Wenn er auch immer bereit war, jeden neuen Gang ohne Ermüdung zu empfangen, es bekam wirklich den Anschein, als wolle er sich von seiner alten Wirtschafterin gründlich erholen. Hin und wieder lobte er Fräulein Claras Kunst in der Führung des Hauswesens, was ihr sichtlich schmeichelte, während Karl versucht war, ihn abzuwehren, als greife er sie an. Aber Herr Green begnügte sich nicht einmal mit ihr, sondern bedauerte öfters, ohne vom Teller aufzusehen, die auffallende Appetitlosigkeit Karls. Herr Polunder nahm Karls Appetit in Schutz, trotzdem er als Gastgeber Karl auch zum Essen hätte aufmuntern sollen. Und tatsächlich fühlte sich Karl durch den Zwang, unter dem er während des ganzen Nachtmahls litt, so empfindlich, dass er gegen die eigene bessere Einsicht diese Äußerung Herrn Polunders als Unfreundlichkeit auslegte. Und es entsprach nur diesem seinem Zustand, dass er einmal ganz unpassend rasch und viel aß und dann wieder für lange Zeit müde Gabel und Messer sinken ließ und der unbeweglichste der Gesellschaft war, mit dem der Diener, der die Speisen reichte, oft nichts anzufangen wusste. »Ich werde schon morgen dem Herrn Senator erzählen, wie Sie das Fräulein Clara durch Ihr Nichtessen gekränkt haben«, sagte Herr Green und beschränkte sich darauf, die spaßige Absicht dieser Worte durch die Art, wie er mit dem Besteck hantierte, auszudrücken. »Sehen Sie nur das Mädchen an, wie traurig es ist«, fuhr er fort und griff Clara unter das Kinn. Sie ließ es geschehen und schloss die Augen. »Du Dingschen«, rief er, lehnte sich zurück und lachte hochrot im Gesicht mit der Kraft des Gesättigten. Vergebens suchte sich Karl das Benehmen Herrn Polunders zu erklären. Der saß vor seinem Teller und sah in ihn, als geschehe dort das eigentlich Wichtige. Er zog Karls Sessel nicht näher zu sich, und wenn er einmal sprach, so sprach er zu allen, aber zu Karl hatte er nichts Besonderes zu reden. Dagegen duldete er, dass Green, dieser alte, ausgepichte New Yorker Junggeselle, mit deutlicher Absicht Clara berührte, dass er Karl, Polunders Gast, beleidigte oder wenigstens als Kind behandelte. Und wer weiß, zu welchen Taten sich stärkte und vordrang.